Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau!
Mit dabei ist Kai.
Moin Moin.
Bones.
Moinsen.
Muchel ist auf geheimer Mission unterwegs. Auflösung nächste Woche. Achtung, Spoiler. Und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Und heute haben wir aber viele Themen, denn es hat sich einiges beim HSV getan. Wir sprechen natürlich kurz über die EM. Wir sprechen über die Vorbereitung beim HSV. Wir sprechen über Zugänge und Abgänge. Was ist da eigentlich der Status quo? Wir sprechen über den Spielplan, über die Torwartsituation, über Corona und. Ein, zwei wilde Thesen sind auch mit dabei. Also vollgepackt die nächsten 20, 30 Minuten. Erstmal vorweg können wir kurz abhaken. EM. Was ist euer Fazit?
Als HSV-Fan ist man leid geprüft. Deswegen, es war jetzt wirklich echt schade. Ich hatte mich gerade so in die EM eingefunden. Ich war nicht ganz von Anfang an dabei. Der Saisonabschluss mit dem HSV und so weiter. Und dann ging alles so schnell. Ja, ich habe einen Hals auf Löw persönlich. Ich fand, das war eine Minus-Performance von ihm. Schon nicht nur bei der EM, sondern auch die Monate davor. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauchte nicht lang und jetzt ist mein Fokus tatsächlich wieder, und das freut mich, auf den HSV gerichtet. Bald geht es ja auch schon wieder los, König Fußball, zweite Liga, und dementsprechend bin ich jetzt doch wieder gut drauf. Endlich wieder HSV.
Ja, ich habe es auch relativ schnell abgehakt. Nach der Vorrunde der Gruppenphase war es eigentlich mit Anlauf, dass man eigentlich das jetzt nicht weit bringen kann. Löw hat sich wieder für die falsche Taktik entschieden und deswegen war das eigentlich so ein zähes Gekicke, was zum Ausscheiden geführt hat, und schnell abgehakt.
Ja, also wir haken das Thema auch schnell ab. Ich danke Löw für die Jahre 2006 bis 2016 mit diversen Halbfinals und auch einem Titel. Aber die letzten beiden Turniere waren Schrott. Und ich bin mir sicher, dass du mit dieser Mannschaft geiler spielen kannst. Also, und deswegen freue ich mich auf Hansi Flick, der neue Coach, und ich bin mir sicher, mit Hansi wäre es besser gewesen.
Okay, dann aber jetzt mal ganz kurz. Also Mannschaft, ja, finde ich übrigens auch Weltklasse. Die Mannschaft ist Zucker. Aber kurz mal deine Reihenfolge, Gato. Tune, Löw, Walter. Von 1 bis 3. 3 ist das Schlechteste, 1 der beste Trainer.
Aktuell gerade?
Ja.
Es ist richtig. Ich muss sagen, ne? Ich kenne Tim Walter kein Stück so. Aber er startet, warum auch immer, bei mir mit Minus. Irgendwie ist es, ich weiß nicht, so vom Gefühl oder was man so hört. Also ich habe ihn echt im Auge und ich würde sagen, echt so Löw auf 1, Tune auf 2, Wald auf 3.
Oha, ehrliche Worte. Okay, krass, ja.
Ja, aber gut, wäre ja auch irgendwie schwierig, wenn direkt so ein Tim Walter irgendwie vor Jogi Löw wäre, der sich nun wirklich verdient gemacht hat, jetzt ein bisschen zu stur vielleicht gewesen ist oder zu sehr Sachen gesehen hat oder die andere, die vielleicht der Wahrheit nicht entsprachen. Naja, wie auch immer, aber schöne Frage, Kai. Ganz kurz, wie siehst du das? Wie würdest du es machen?
Ich bin bei dir.
Ja?
Ja, okay. Leider bei dir. Aber es ist, ja, aber das ist doch nicht geil. Also ich gebe dir recht, und ich habe aber eine andere Antwort von dir erhofft. Also ja. Sorry, wir müssen Tim Walter auch mal irgendwie pushen, Mann. Das ist jetzt ja. Der Mann, der mit dem HSV reingeht. Aber
absolut, absolut. Aber noch hat er mich nicht. Aber ich lasse mich natürlich sehr gerne eines anderen überzeugen. So, jetzt beim HSV. Wie ist eigentlich die Lage des HSV, wenn ihr jetzt irgendwie kurz abgeschaltet habt beim HSV mal und in die wohlverdiente Sommerpause auch für die Stimmung, fürs Gehirn, fürs Emotionale gegangen seid? Völlig zu Recht. Wir bringen euch jetzt mal wieder auf den neuesten Stand. Der HSV ist aktuell im Trainingslager in Grassau. Das ist da so Richtung Chiemsee, so quasi ganz, ganz im Süden der Republik in Deutschland. Und bereitet sich dort vor, eben gerade Testspiel 1-0 gewonnen gegen Innsbruck, kommen wir gleich nochmal drauf. Und was ja eigentlich sehr, sehr viel wichtiger ist, ist, wie sieht denn die Mannschaft nächstes Jahr aus? Also was sind denn die Zugänge und Abgänge? Bones, da kannst du vielleicht mal was sagen. Status quo heute, was haben wir heute für einen Tag?
30.06. Ne?
Mittwochabend. Wie sieht's aus?
Ja, wir gehen ins vierte Jahr, zweite Liga, und es kommt...
Warte, mach mal das Mikro so drunter dann.
Wir kommen zum vierten neuen Kader, mehr oder weniger. Es wird wieder einmal komplett durchgewürfelt. Und zwar haben wir als Neuzugang Robert Glatzel von Cardiff City, Mittelstürmer, für 900.000 Euro abgekauft. Jonas Meffert, davon hatten wir schon berichtet, von Holstein Kiel für 500.000 fürs defensive Mittelfeld. Miro Muheim, ein linker Verteidiger aus der Schweiz vom FC St. Gallen, kommt für eine Leihgebühr von 200.000. Sebastian Schonlau, Innenverteidiger von Paderborn, kommt zu uns ablösefrei. Und jetzt diese Woche bestätigt Ludovic Reis, offiziell von der zweiten Mannschaft von Barcelona, ablösefrei. Hat im letzten Jahr aber schon leihweise in Osnabrück gespielt als zentrales Mittelfeld. 27 Spiele, ein Tor, eine Vorlage. Es wird abzuwarten sein, ob er die Hoffnung im zentralen Mittelfeld umsetzen kann, die man in ihn setzt. Amici kommt von Karlsruhe zurück, wird aber gleich weiterverliehen nach Bolton in die dritte englische Liga.
Für ein halbes Jahr, ne? Nur.
Genau, für ein halbes Jahr. Und Robin Meissner, wir haben es geahnt, bekommt seinen Profivertrag, steigt von der HSV 2. in die erste Herren auf. David Bates, die Leihe in Brügge endet, rückt auch wieder in den Hamburger Kader. Ich weiß nicht, ob Jonas Bolt und Tim Walter mit ihm planen oder ob er schon wieder woanders angeboten wird. Und die Leihe von Opoku, Aaron Opoku, der war nach Regensburg verliehen, die endet auch diesen Sommer.
Dazu mal ganz kurz, also David Bates ist ja Weltklasse, zuerst er zurückkommt. Ich habe den ja schon völlig vergessen. Ja. Einer meiner Lieblingsspieler, für alle, die den Podcast schon lange hören. Aber eigentlich ist, ich muss sagen, der Hauptgrund, dass er mein Lieblingsspieler ist, dass er aus Schottland kommt. Ein Skandal, dass er nicht bei der EM mit dabei war.
Ja,
hat anscheinend stimmt. Aber die schottische Mannschaft war natürlich auch sehr gut. Ne? Man siehe das Spiel gegen England.
Ja, das stimmt.
War quasi besser als Deutschland. Also hätte er in der Innenverteidigung besser als Hummels und Günther sein müssen, dann ist er dann doch nicht. Aber David Bates.
Es könnte ein Traum werden für dich, Gato. Leisner und Bates in der IV. Ja,
damit steigst du safe auf.
Aber wie interessant ist das, was Bones hier gerade erzählt hat, bitte? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich zum Beispiel crazy ist Robin Meissner, nach dem, was er am Ende gezeigt hat, fast der interessanteste Neuzugang. Also ich setze voll auf den. Ich traue ihm nicht zu, eine ganze Saison lang konstant geil zu spielen. Aber ich glaube, an dem werden wir so echt viele Spiele haben, wo wir richtig Spaß dran haben. Also fast für mich Nummer eins. Dann muss ich sagen, Ludovic Witt Reis ist ja auch mega interessant, so zwischen Glückwunsch für diesen Transfer, Barca, der bringt viel Glamour mit oder viel Hoffnung, mehr Potenzial kannst du fast nicht mitbringen. Oder es wird der zweite Amici, also das ist eine...
Halilovic. Ne? Ja, Halilovic. Zum Glück haben wir ja nur ihn ausgeliehen. Ne? Also es ist ja nicht zum Beispiel, ich glaube für Amici haben wir ja 2,5 Millionen seinerzeit, glaube ich, gezahlt.
Aber interessant ist es, ne?
Interessant also ist sehr es, aber man muss Spieler. Natürlich auch mal fairerweise festhalten, letztes Jahr hat er in Osnabrück gespielt. Er ist mir jetzt nicht aufgefallen als Player to watch in der zweiten Liga. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ein Barcelona einen Spieler nach Osnabrück verleiht, dann müssen sie wirklich von 100 anderen Vereinen Absagen bekommen, dass dann irgendwann Osnabrück einen Spieler von Barcelona abnimmt. Also das ist schon crazy.
Absolut, gut analysiert, finde ich. Aber wenn du schon darauf hin anspielst, dass man Spieler holen müsste, die jetzt irgendwie so Qualität nachgewiesen haben und von denen man viel gehört hat, gerade in der zweiten Liga, dann bist du ja herzlich willkommen bei Jonas Meffert, der ja ausgewiesenermaßen eine gute Zweitligasaison gespielt hat. Und vor allen Dingen auch bei, wo ist er, der Innenverteidiger?
Schonlau.
Bei Schonlau, wo man ja gesagt hat, das sind clevere Zweitliga-Transfers, die gut performt haben.
Ich glaube, Meffert wird so ein Mohaya werden, ne? So ein solider, der dann irgendwie wahrscheinlich immer spielt. Und bei Reis, ganz kurz, das ist, was ich sympathisch finde, ist, dass er nicht so ein Hemd ist, sondern der, ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht verwechselt, aber kurz gesehen und da war er echt breite Schultern, also war relativ athletisch, physisch stark und war jetzt nicht so ein Strich in der Landschaft wie Amici oder irgendwie Halilovic oder sowas.
Also der ist auch schon von sich selber überzeugt, Reis, der hat sich nämlich bei Barcelona in seinen eigenen Vertrag eine Kaufoption von 100 Millionen reinschreiben lassen mit 21 Jahren. Kann man stabil so machen. Interessant finde ich, Miro Muheim als linken Verteidiger zeigt wohl auch, dass der HSV dort auf der Seite von Tim Leibold Nachbesserungsbedarf im letzten Jahr gesehen hat. Da bin ich gespannt, ob er nur zum Konkurrenzkampf geholt wurde oder ob er wirklich sagt, so Leibold gefällt uns nicht mehr. Da bin ich gespannt.
Besser als Leibold wird er wahrscheinlich nicht sein, zumal Leibold ja auch immer noch Captain ist, außer der Coach nimmt jetzt nochmal einen anderen Captain, das kann auch sein, aber ansonsten ist das schon ein Zeichen, dass man auf ihn baut. Ja. Ich denke, es wird ein Backup sein. Kann natürlich auch sein, dass man Leibold ins linke Mittelfeld zieht. Und man weiß ja auch nicht, wie jetzt die Planung mit Wagnermann und so weiter und so fort sind. Naray, der auch mal hinten spielen konnte, wurde jetzt auch verkauft, aber ja.
Ja, und über den teuersten Neuzugang haben wir gar nicht gesprochen. Und, also den müssen wir auf jeden Fall auch nochmal analysieren. Glatzel von Cardiff City. Also,
ja, das ist, glaube ich,
der Stürmer, den wir suchen? Ist es die Nummer 1? Ist es die Nummer 1? Apropos neue Nummer 1. Ich sehe ja hier regelmäßig aktuell gerade Lasogga auf dem Spielplatz. So mit seiner Frau, mit Hündchen, ne, so ein kleiner, irgendwie so ein kleines Ding, wo du halb Ratte, halb Hund.
Ist er wieder in Hamburg?
Er treibt sich in Hamburg rum und er ist dünn. Er ist dünn. Ich würde fast sagen, gar kein Tank mehr. Also der wird weggecheckt mittlerweile. Aber mal Spaß beiseite. Robert Glatzel, was haltet ihr von ihm? Ist er die neue Nummer 1 oder müssen wir noch jemanden verpflichten?
Ich finde, England härtet immer ab. Gerade körperlich machst du da einen großen Schritt nach vorne. Ob er jetzt aus der zweiten englischen Liga hier was Neues einbringen kann in die erste Liga, wird sich zeigen, dass der HSV dafür knapp 1 Million in die Hand nimmt. Spricht aber schon dafür, dass wir doch eine gewisse Überzeugung, aber auch Erwartungshaltung an ihn haben im nächsten Jahr. Dass da schon wahrscheinlich eine zweistellige Toranzahl folgen muss für den Preis.
Ah, krass. Okay, also das wäre ja Nummer 1. Und sag mal, wisst ihr noch irgendwas zu dem dänischen Kaufmann? Da gibt es ein Transfergerücht vom NDR, was ja eher heißt, dass eher was dran ist, als dass weniger dran ist. Mikkel Kaufmann, Nationalspieler. U21, dänischer U21-Nationalspieler von Kopenhagen.
Nee, weiß ich nicht, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, finde ich gut. Diese ganzen Dänemark-Geschichte, da müssen wir viel mehr reingehen. Da waren wir immer erfolgreich und mir scheint so zu sein, dass man mit so ein paar garstigen Dänen die zweite Liga besiegen kann und vor allen Dingen auch die Schnickschnack-Schönspieler von Schalke erstmal einen schön von Latz knallen kann. Aber gut, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal zu den Abgängen. Wer verlässt uns denn jetzt nach der Saison?
Ja, medial die Runde hat natürlich gemacht Rick van Drongelen für 500.000. Da haben wir ja in der Gruppe ein bisschen uns unterhalten, ob das zu wenig war oder wie seht ihr das?
Also ich finde, es ist unterm Strich natürlich zu wenig. Nur 500.000. Auf der anderen Seite muss man die Umstände sehen. Er hatte nur noch ein Jahr Vertrag. So, was soll man da erwarten? Da sagt ein Verein, ja gut, wenn er noch 2-3 Jahre hat, dann würde ich vielleicht 2-3 Millionen zahlen, aber bei einem Jahr Vertrag könnt ihr froh sein, wenn ihr überhaupt noch was bekommt. Nächstes Jahr bekommt ihr gar nichts mehr. Und wenn der Coach ihn nicht so geil findet so oder man nichts auf ihn baut, dann muss man das nehmen, besser als nichts.
Ja. Simon Terodde, alle wissen es, zum FC Schalke 04. Man sieht sich am ersten Spieltag, da kommen wir gleich noch zu. Sven Ulreich ist wieder auf die sichere, warme Bank hinter Neuer geschlüpft und nimmt noch ein paar deutsche Meisterschaften mit.
Profi.
Und Gideon Jung hat neues Zuhause gefunden. Greuther Fürth, erste Bundesliga. Sie haben ihn aufgenommen. Und heute verkündet Khalid Naray, wird bei Düsseldorf unterkommen im neuen Jahr.
Ja, also paar namhaftere Spieler haben uns dann ja auch irgendwie schon verlassen. Aber ich würde sagen, in Ordnung. Fehlt euch dann noch jemand auf der Liste, der noch irgendwie weg soll? Also ich sag jetzt mal...
Also Heil, der jetzt hochgezogen wurde im letzten Jahr, der wird jetzt nochmal nach Holland verliehen. Aber sonst, glaube ich...
Also auf der Verkaufsliste steht, denke ich mal, noch Wagnermann und Onana. Das sind ja die beiden Cash-Cows vom HSV. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass Jasula und Kinzombi so, aber man muss auch mal gucken, dass man auch irgendwann mal noch einen wettbewerbsfähigen Kader hat, ne?
Ja, genau. Und Leibold würde ich sogar noch sagen. Also ist ja auch völlig verständlich, dass wenn du, ich bei Onana werden jetzt total interessanter Spieler, da haben ja anscheinend schon, hat ja anscheinend auch schon Neapel nachgefragt und Dortmund jetzt mit ganz losen Gerüchten für 8 Millionen, ob es dann am Ende 6 oder 10 sind, ist ja egal. Auf jeden Fall ist viel Geld für so einen Spieler. Und da muss man ja sagen, ja, von der Qualität natürlich nicht verkaufen. Von der Kohle her, das gilt für Wagnermann, Leibold und Onana, würde das natürlich verständlich sein, wenn man dann solche Spieler los wird. Ja. Aber dann muss ich nur ganz klar sagen, muss allen Beteiligten klar sein. Ansonsten habe ich da auch irgendwie, fühle ich mich verarscht als Fan, dass die Kohle natürlich reinvestiert werden muss zu 100% in neue Spieler. Und dann bitte nicht irgendwie in die Bank auffrischen von Position 17 bis 21, irgendwie schaffen, dass man auf jeder Position 2 Gleichgute hat, sondern in Qualität, ne? Weil man gibt ja auch Qualität ab.
Ja, ist natürlich echt, ich habe auch letztens, muss ich nur ganz kurz erzählen, mit einem anderen HSV-Fan drüber diskutiert, über den HSV, und wir sind natürlich echt in der zweiten Liga angekommen, ne? Das wissen wir jetzt nicht seit heute, aber auch gerade zu EM-Zeiten, weißt du, da guckst du in die EM und wir hatten schon nie geile Transfers, ne? Aber damals hatten wir dann sowas wie Ekdal oder Badei oder...
Nigel de Jong.
Ja, ja gut, das wär, die waren natürlich noch super geil, aber auch selbst welche, die beim HSV gar nicht so krass eingeschlagen haben.
Finale, Achtelfinale gespielt haben.
Ja, und das waren irgendwie alles Nationalspieler. Ja. Und jetzt musst du natürlich erstmal googeln, was für ein Spieler ist denn jetzt überhaupt zum HSV gekommen. Und wenn man die anderen, die kannte man dann irgendwie so ein bisschen. Und oder hat man dann irgendwann nochmal wieder gesehen, so ein Sakai oder keine Ahnung was. Und jetzt ist, aber gut, das ist, ist, man muss die Situation annehmen, wie, wie es ist. Und da, da nützt natürlich jetzt auch, aber das war schon echt bei der EM. Also jetzt haben wir irgendwie gar keinen Spieler mehr, der, der da rumläuft so richtig. Naja, gut. So, jetzt hat der HSV Trainingslager in Grassau, ne? Haben wir ja gesagt. Jetzt haben sie gegen Innsbruck gespielt und ich finde persönlich, Kai, das kennst du ja vielleicht auch von deiner aktiven Profi-Hockey-Zeit noch ein wenig. Man hat die Vorbereitung gemacht und dann kam das erste Fronterspiel. Und die Aufstellung beim ersten Fronterspiel, die war da schon so ein bisschen aussagekräftig, denn da hat der Coach doch meistens immer die Leute aufgestellt, die in der Vorbereitung so ein bisschen überzeugt haben oder zumindest die mega Gas gegeben haben. Und ich kann ja mal, die oder du kannst ja mal die Aufstellung so ein bisschen vorlesen, wer jetzt gespielt hat. Im Tor hat nämlich Heuer Fernandez gespielt, also vor Mikkel. In der Vierer-Abwehrkette war Jamra, dann Leibold. In der Innenverteidigung war Jonas David und Maximilian Rohr. Maximilian Rohr hat quasi vor dem Neuzugang Schonlau gespielt. Und Maximilian Rohr ist einer aus der zweiten Mannschaft. Also der ist mit im Trainingslager, ist bereits 26 Jahre alt. Kann man mal drauf schauen. Auf der 6 hat Meffert gespielt. Also der war auch vor Klaus Jasula aktuell. Dann noch hat Kinzombi, Haya, Kittel, Jatta und Meißner gespielt. Glatzel war gar nicht im Kader drin. Kann auch verletzt gewesen sein, weiß ich nicht.
Corona.
Ah, der hat Corona, ne? Ja, Onana hat auch Corona gehabt und Leisner auch. Leisner auch, ist aber wieder gesund. Wir haben ja in unserer Insta-Story noch abstimmen lassen, ob Messi oder Cristiano Ronaldo oder das Applauszeichen für Toni Leisner. Da haben, glaube ich, irgendwie über 100 Leute gesagt, dass Leisner hat er sich auch bedankt sozusagen bei uns. Da meinten wir noch, jo, alles Gute, Corona, gute Besserung. Er so, nee, ich bin schon wieder gesund, das ist schon ein Weilchen her. Wir so, oh, alles gut, sorry. Ah gut, kann passieren. Aber Kai, was sagst du zur Aufstellung? Und teilst du die Einschätzung, dass, dass das so ein kleines erstes Zeichen ist, wer vielleicht die Nase vorn haben könnte?
Nein. Und zwar ist es so, diese Freundschaftsspiele sind mir auch ein Rätsel, gerade also traditionell ist es ja so, dass du im ersten Trainingslager am Anfang erstmal ganz wenig mit dem Ball machst und ganz viel athletisch. Und ich verstehe nicht, wie man sich Spiele, also ich erkenne den Sinn nicht, wie man dann Trainingsspiele macht, wo es nach dem Spiel mal heißt, ja, das kann man jetzt ja auch nicht ernst nehmen, weil wir sind natürlich müde, wir haben heute schon zweimal trainiert. Ja, das hat dann so einen Effekt, dass man mal irgendwie ein Spiel hatte, wo man mal irgendwie auch unter einer Belastung irgendwie versucht hat zu performen. Ist ja aber völlig weltfremd. Du gehst ja auch nicht in ein Bundesligaspiel rein und vielleicht mal in der 90. Minute, aber da erwarte ich jetzt, dass du fit genug bist. Du gehst ja auch nicht in ein Bundesligaspiel rein und bist völlig gehandicapt. Und du kannst ja Taktiken, Spielfluss, Abläufe, kannst ja einfach nicht so gut einstudieren, wenn alle völlig im Sack sind. Und das Spiel ist ja auch ein viel langsameres. Dann hat dein Gegner irgendwie auch trainiert, zweimal. Und also letztendlich ist nichts aussagekräftig an einem Spiel, außer dass du vielleicht mal ein bisschen Spaß hast, noch zu kicken nach dem Laufen, wenn du zweimal trainiert hast.
Ja, ich meine eigentlich nur die Aufstellung, ne?
Also, genau, nee, das landet genau auf dem Herzen
ja,
von früher.
Ja, das ist gut, das ist gut.
So, und dann die Aufstellung. Ich kenne das so von früher, dass wenn man, und so war es ja auch jahrelang beim HSV, wenn man mit vielen Nationalspielern zusammenspielt, dann sind die ja erstmal gar nicht dabei, sind ja aber grundsätzlich trotzdem nicht so wirklich in der Stammplatzkämpferei dabei. Das heißt, die, die sich gut präsentieren, die gut spielen, es hat nichts zu sagen, weil da kommt der Nationalspieler zurück. Natürlich ist es trotzdem der Anspruch von den Jungen zu zeigen, ich könnte aber, und wenn jemand sich verletzt oder so, dann bin ich da, oder wenn du umstellst und da auf einmal einen mehr brauchst, dann setz auf mich. Und einer schafft es ja meistens von den jungen Spielern, dann auch am Ende der Vorbereitung durch eine super Performance dann tatsächlich seine Spielzeit zu bekommen. Zu dieser Aufstellung würde ich jetzt sagen, ersetze Nationalspieler, die es nicht gibt, durch Corona-Kranke. Dann hast du eine Aufstellung, die vielleicht schon eher hinkommt, also wenn die Corona-Stammkräfte wieder zurückkommen. Und ich glaube nur, es ist gefährlich für einen Trainer, für Walter, ist natürlich auch immer schwer. Ich hasse die Trainer, die dann sagen, und das werden die Spieler auch merken und da ihre ersten Bewertungen auch am Trainer vornehmen. Ja. Es ist mir nicht so, dass nur der Trainer seine Spieler dann beobachtet und bewertet, sondern die Spieler werden auch merken, ey, Walter erzählt, bei mir zählt harte Arbeit. Jeder, der jetzt irgendwie hier Vollgas gibt, der athletisch gut in Form ist, der kriegt seine Spielzeit. Ja, und dann muss er natürlich, am Ende hat er die schwierige Aufgabe, kurz vor Saisonstart, dass er Entscheidungen treffen muss, harte Entscheidungen treffen muss. Und dann wird der ein oder andere Spieler sagen, ey, total straight und gut gemacht. Dieser Walter ist ein klasse Trainer, kann ich alles nachvollziehen, wenn er ein guter Moderator ist. Oder er wird sagen, was für ein Spacken, labert hier irgendwas von Fitness und so und trotzdem nicht mal eine faire Chance erhalten. Ja. Und deswegen ist es auch eine ganz, ganz spannende Zeit für so einen Trainer, diese Vorbereitung zu nutzen, um da eben auch eine Mannschaft vielleicht mal hinter sich zu bringen. Ne? Da sieht man, wie wichtig diese Moderation mittlerweile ist.
Es ist auch schwierig, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ich glaube, wenn du 1 Million für einen Stürmer ausgibst, da ist ja auch schon im Kader eigentlich klar, der wird wahrscheinlich die ersten Saisonspiele machen. Das ist, also sonst gibst du ja das Geld nicht aus. So, die Frage ist, wie moderiert er das? Der trainiert das wahrscheinlich 1-2 Wochen nicht mit, aber man weiß schon, er ist wahrscheinlich in den ersten Spielen gesetzt. Und dass es eigentlich nur um die zweite Sturmposition geht. Und da ist Herr Walter, wie du gerade sagst, schon gefordert als Moderator, dass er sagt, so, ihr habt alle eine faire Chance, aber es ist ja unausgesprochen, er wird wahrscheinlich neben Glatzel auflaufen, der schon mehr oder weniger fest ist.
Ja, genau. Also echt interessant, die Vorbereitung. Und ich hoffe, das hat deine Frage so ein bisschen beantwortet.
Ja, nee, also, gut, weit ausgeholt. Es sind auch zum Beispiel dieser Suhonen, das ist so ein Finne, ne? Der ist auch irgendwie eingewechselt worden. Also eine Halbzeit hat er komplett ausgetauscht. Also das ist auch mal ein Player to watch. Winsheimer und Duziak und Haier waren zum Beispiel da, ich sage jetzt mal nicht in der ersten Elf. Muss man auch mal sehen, ja, eigentlich auch Kandidaten für die erste Elf. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie es mit dem Wechsel und so weiter und so fort ist, aber wir werden das Trainingslager natürlich weiter im Blick behalten und danach auch, ja, wenn die wieder zurück sind, ein Resümee ziehen, wer denn Gewinner und wer denn Verlierer ist. Aber was natürlich zählt, ist am Ende die Performance am ersten Spieltag und da geht's gegen den Schalke. Ich habe hier gerade einen Spielplan. Ich habe hier irgendwie anscheinend einen falschen Spielplan, denn hier spielen wir nicht gegen Schalke. Das war der von der letzten Saison. Ich öffne mal einen anderen, aber hast du den Spielplan beisammen?
Ja, ich mache ihn ganz kurz.
Da geht es am ersten Spieltag auf jeden Fall auf Schalke und da sind 19.000 Fans zugelassen, aber keine HSV-Fans.
Genau, und da hat man jetzt, finde ich, bei Deutschland und England gesehen, dass das doch auch schon ein krasser Nachteil ist, oder? Also du spielst jetzt das erste Mal so richtig, richtig auswärts. Mehr auswärts geht nicht, kein einziger eigener Fan dabei. Endlich aber mal wieder Fans, aber leider nur für den Gegner. Dann leider noch bei einer starken Truppe. Keine guten Vorzeichen, aber man kann die ja so, wird ja auch gern gemacht beim HSV, so sagen, alles läuft gegen uns, jetzt zeigen wir es denen erst recht.
Es gibt natürlich auch Pro-Argumente, ne, dass man sagt, wir starten immer gut, zum Beispiel. Also wenn, dann ist ja, kommt uns ja die ersten Spiele mit Schalke, Dynamo und danach kommt direkt Pauli entgegen. Es wäre schön, wenn wir Pauli dann mal besiegen würden. Und Schalke hätten wir abgehakt, weil überlegen wir mal, sollte sich jetzt die verfluchte Delta-Corona-Variante nicht weiter ausbreiten oder man dürfte trotzdem ins Stadion wie in England, dann würden wir eventuell in der Rückrunde erst und in der späten Hinrunde gegen Schalke spielen und dann haben die, was haben die, auch 58.000 Zuschauer oder 60.000 Zuschauer in der Veltins-Arena und dann wird es vielleicht on top doch noch mal ein bisschen schwieriger als jetzt nur mit 19.000. Also ich denke mal, wir werden sehen.
Ist aber wieder ein sehr durchwachsener Spielplan. Du hast hinten dieses Jahr auch wieder ein paar Graupen mit Ingolstadt, Rostock, Jahn Regensburg. Hast noch am vorletzten einen relativ starken mit 96. Es wird sich zeigen, wie der HSV es diesmal wuppt. Also du hast jetzt nie eine Strecke von 5-6 Spielen, wo völlig Blinde und dann wieder 5-6 Starke, sondern ist gut durchmischt dieses Jahr. Ne?
Wichtig, die letzten beiden Spiele geht gegen Hannover 96 und gegen Hansa Rostock. Und wir spielen quasi in der Rückrunde, also am 34. Spieltag, genau, auswärts in Rostock und 33. zu Hause gegen 96. Das sind die Spiele, worauf es natürlich ankommt.
Ja, also ich finde schon, man erkennt, dass nach dem 12. Spieltag nach Kiel du 5 Spiele zum Saisonabschluss oder Hinrundenabschluss hast, wo du wieder nur sagen kannst, es liegt an uns. Ja. Also da,
gegen wen spielen wir dann?
Gegen Karlsruhe, Regensburg, Ingolstadt, Hannover, Rostock. Wenn du annähernd den Anspruch hast, irgendwie selber zu bestimmen, ob du hochgehst oder nicht, dann musst du diese Mannschaften schlagen.
Zumindest weißt du, dass du gegen Regensburg, Ingolstadt und Rostock 3 Siege hast.
Genau, und du kannst da positiv formulieren. Du kannst in meinen Augen auch auf Platz 4, 5 noch sein, zu dem nach dem 12. oder 6 Spieltage vor Schluss. Mhm. Da ist noch dann einiges drin.
Matteo schreibt bei uns auf Instagram, HSV meine Frau, wo wir auch immer sehr aktiv mit den Storys sind, zumindest zum Spieltag hin. These, diese Saison wird umgekehrt. 2 Aufstiegsspiele wären die ersten, also am Anfang spielen wir schwach und die Rückrunde wird stark. Kann man mal, also ich muss sowieso sagen, ne? Diese These ist okay, kann gut sein, aber ich würde tatsächlich statt jetzt noch 2 weiteren mittel- bis unterklassigen Kader-Auffüllspieler würde ich ganz ernsthaft in die 3 besten Sportpsychologen Deutschlands investieren und die machen doch das ganze Team stärker. So, es ist doch hier irgendwie ein schwarzer Fluch auf Hamburg oder sowas. Und da würde ich der Mannschaft in jeder Phase der Saison dadurch Halt geben und mal ganz, ganz, ganz krass anfangen, vielleicht auch mit dem Staff irgendwie psychologisch zu arbeiten, weil es ist doch die letzten 3 Jahre sind wir konstant am 20., 22. Spieltag eingebrochen und das ist doch jetzt nicht leistungsmäßig, das ist doch auch kopfmäßig. Also man kann natürlich sagen, noch 20 Spieltagen haben die gegnerische Mannschaft uns entschlüsselt oder es ist halt einfach immer zum Ende hin.
Ja, ich fand aber auch, dass in den letzten Saisons immer so Wellenbewegungen in der Saison waren. Also mal hatte man eine Serie, dann wieder eine Serie an verlorenen Spielen. Und man kann ja auch psychologisch, klar, bin ich voll bei dir, Gato, aber du kannst ja auch vom Spielsystem mal sagen, wir wollen jetzt einfach mal Wert darauf legen, eine stabile Hinrunde zu spielen. Das heißt nicht, dass es die maximale Punktausbeute sein muss, aber dass du kein Spiel mit mehr als 3 Toren verloren hast oder dass du meinetwegen auch positiv, dass du es nicht mit mehr als 3 Toren gewonnen hast, weil du eben immer die Prämisse hattest, defensiv solide zu stehen, so dass du, dass du von deinen Spielern dementsprechend auch nicht verlangt hast, dass sie den Fußball neu erfinden, sondern dass sie ihre Basics lernen und darauf aufbauen. Wenn du 25 Spieltage sowas durchgezogen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering, mit so kleinen Wellenbewegungen, dass du irgendwie am Ende der Saison nochmal einbrichst. Mhm. Aber wenn du natürlich vorher schon dieses Auf und Ab hattest, und dann kommt noch dieses negative Momentum psychologisch dazu, was du hattest. Und keiner kann sich irgendwie festhalten, weil alle wissen, ja, vor 3, 4 Spieltagen lief es noch richtig schlecht und erinnern sich noch dran. Dann passiert es. Also ich glaube, du kannst auch vom Spielsystem, von der Vorgabe des Trainers, kannst du auch Sicherheit in eine Mannschaft reinbringen. Und ich wollte aber nochmal eine andere Frage stellen, weil das spielt auch rein. Psychologe ist auch Horst Rubresch. Deswegen eine Frage an euch. Welche Quote würdet ihr geben bei Tipico, dass Horst nochmal an der Seitenlinie steht in der nächsten Saison?
Also ich würde auf jeden Fall eine 1,5er Quote dafür ausgeben, dass Walter die Saison nicht überlebt. Der fliegt vorher, glaube ich. Und Rubesch.
Es ist die Frage, wann, ne? Also wenn es wieder so spät ist, dann für die letzten paar Spiele, für die letzten 5 Spiele, ja. Weil ganz klar, erkennt dann die Spieler, erkennt den Kader. Man hat es letzte Saison schon mal gehabt. Ja. Man kann das auch managementseitig vertreten. Also wenn es dann schief gehen sollte, kann das Management immer noch sagen so, naja gut, also ist es Horst Rubesch und letztes Jahr hat es geklappt. Und dass jetzt Sisa nicht geklappt hat, ist jetzt wirklich dumm gelaufen, als wenn man jetzt einen ganz neuen holt, so. Aber wenn das jetzt schon irgendwie nach dem 10. oder nach der Hinrunde ist, so, dann ist es schwierig. Das wäre, muss ich sagen, ja tatsächlich mein Lieblingsszenario. Habe ich schon mal gesagt, Hinrunde zu Weihnachten, wir sind 4., 5., 1, 2, 3, 4, 5 Punkte hinter dem 3. Platz, aber in Schlagdistanz und Trainer fliegt. Wir holen einen Rückrundentrainer und dann gib ihm so wie Chelsea, Tuchel und so weiter und so fort. Hansi Flick bei Bayern damals, also ich glaube, das gibt durchaus nochmal Push und dann verhindern wir so ein bisschen das Loch. Und was ich jetzt total wichtig finde, ist einmal diese Psychologengeschichte, aber vor allen Dingen auch, dass sie jetzt endlich mal ein Team werden. Die müssen sich jetzt mal umbügeln und Alkohol trinken und Säulen trinken und irgendwie mal Scheiße bauen und als Team halt irgendwie so zusammenwachsen. Und das ist doch das, was du auch mal fördern musst jetzt in so einem Trainingslager. Dann würde ich sagen, mache ich lieber 2 Wochen, aber Hauptsache man wird ja mal 1 oder macht dann so eine Pseudo 5 drei Tage Survival-Tour oder sowas.
Das ist halt aber auch schwierig.
Das, ne? Ist so, sowas ist derbe
gut. Du hast halt im vierten Jahr jetzt eigentlich mehr oder weniger den vierten Kader und du hast ja nie dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Also die drei, vier Spieler, die da jetzt mit Leibold und Kittel jetzt sind, die sind jetzt schon zwei, drei Jahre da, aber wenn du dauernd so ein Kommen und Gehen hast, wie beim anderen Großkonzern, das ist, glaube ich, sehr schwierig, da echt aufeinander zu kommen. Also so ein Team lebt ja auch so eine Eigendynamik, die man in der Saison erreicht, lebt ja auch davon, dass man sich schon irgendwie zwei, drei Jahre kennt, man kennt die Stärken und Schwächen der Mitspieler und dass du dich da in einen Rausch spielst, was ja hier nie passieren kann, weil du, ja, man lernt sich ja jedes Jahr neu kennen, mehr oder weniger.
Und sehe ich ähnlich und vielleicht noch gleich abschließend, ich habe jetzt nicht groß drüber nachgedacht, aber mittlerweile ist meine Verzweiflung so groß. Also wir brauchen irgendwie Kohle für Spieler. Also Klaus-Michael Kühne, wenn ich Manager wäre, das Telefon wäre nicht mehr so weit weg wie vor ein, zwei Jahren. Seine Nummer wäre... Seine Nummer ist näher dran als je zuvor. Und weil es nervt mich, dass man, wie gesagt, Spieler holen muss, die man immer erstmal googeln muss. Und da dann den Trainer, zack, Weihnachten weg, dann nochmal so drei, vier geile Spieler, weißt du, die so bei Gladbach und so nicht spielen, für die Rückrunde und dann mal hoch.
Ja, also irgendwie auch gerechtfertigt das gerade, oder sein. Ich meine, du warst ja früher krass dagegen, aber nur, weil man mal gegen was gegen war. Die Zeiten ändern sich auch und die Umstände auch. Heißt es ja nicht, dass man nicht irgendwann dafür sein darf. Das ist ja schon mal, das möchte ich schon mal dich in Schutz nehmen. Und das Zweite ist, es wird ja jetzt leider auch vereinspolitisch nochmal, ich mag es mal, wenn wenig passiert da, leider passiert jetzt auch vereinspolitisch nochmal was, ne? Da werden nochmal ein paar neue Positionen besetzt und gewählt und darüber können wir sicherlich nochmal in der nächsten Folge ein bisschen reden, aber da wird leider ja bestimmt auch das ein oder andere Thema sein, wer hat den Draht zu Kühne und ja, mal schauen. Also ich glaube, dass der Plan ja eben damals war, unabhängig von Kühne mal rein sportlich sich zu fokussieren und aufzusteigen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Dann muss man zumindest sich einmal die Frage stellen, wir haben es jetzt so probiert ohne ihn. Wollen wir diesen Weg weiter ohne ihn gehen oder wollen wir versuchen, wieder mit ins Boot zu, wenn er überhaupt Bock hat?
Ne? Ja, es muss ja, also Bock, ich glaube, Kühne hat, glaube ich, Gefühl, also Bock weiß ich nicht. Und kohletechnisch scheitert es nicht, weil irgendwie Hapag-Lloyd ist um 100% gestiegen und er hat irgendwie gefühlt wirklich eine Milliarde Geld irgendwie gemacht, so das ist auch scheißegal. Jetzt die paar Millionen. Und was wollte ich sagen mit Kino davor? Was hast du nochmal gesagt eben?
Naja, das ist jetzt vereinspolitisch ein Thema.
Achso, ja, genau, die Frage ist ja auch, was gibst du Kühne, ne? Wenn du ihm natürlich dann irgendwie 20% Anteil am HSV gibst, ist jetzt nicht so geil, aber wenn er irgendwie für 10 Millionen den Stadionnamen sponsort oder sowas oder irgendwie so, dann würde ich sagen, alles okay, aber es muss natürlich trotzdem gesund sein, ne? Also du darfst jetzt nicht sagen, die Bundesliga so, ach okay, der HSV hat jetzt wieder Geld, jetzt kosten die Spieler nicht mehr 1 Million, sondern 2,5 Millionen, weil wir wissen alle, dass ihr Geld von Kühne habt, so ungefähr, sondern da muss halt einer mit Gehirn dann das managen und das traue ich Jonas Boll zu, dass wenn dann Geld da ist, dass irgendwie ein bisschen in die Jugend so, ne, also in das Zentrum und in Struktur und dann noch in vereinzeln vielleicht in ein, zwei Spieler, man muss jetzt nicht direkt für 6 Millionen den einkaufen, aber so in intelligente Transfers.
Das wäre für mich auch so ein Case, der realistisch ist, dass du sagst, ich glaube, es ist wirklich das kleinste Problem, Kühne diesen Deal schmackhaft zu machen, weil im Zweifel sagst du, wir versichern nicht dreimal ab, er ist ein Geschäftsmann, er will sicherlich keine Millionen verschenken, obwohl er der Erste wäre, der 1000 Millionen verschenken könnte. Genau. Aber man kann ihm sagen, pass auf, du kriegst die Kohle auch doppelt und dreifach zurück. Du wirst hier keine Verluste machen, aber wir brauchen jetzt eben mal Geld für zwei, drei Spieler. Das kriegen wir von keinem anderen, nur von dir. Das passt jetzt. Und dann ist halt, da schlägt da, glaube ich, dann ein, auf jeden Fall. Warum soll das auch nicht tun? Wäre jetzt ja aber für den HSV noch nicht so geil, der Deal. So, und dann würde ich sagen, der Deal ist auch für den HSV gut, wenn Leute mit Fachkompetenz, wie zum Beispiel Bold, wie Jonas das gerade erklärt hat, also Gato das gerade erklärt hat, diese Kohle zum Teilen ausgeben dürfen, ist aber utopisch. Man würde es sich teilen und das ist das Problem. Die Frage ist ja, wer sind die Hintermänner, Kühnes Vertrauensleute, die eben dann ins Boot mitgeholt werden wollen, weil ist ja klar, dass sich Kühne jetzt nicht bei transfermarkt.de hinsetzt und sich dann einen Spieler anruft und ihn verpflichtet, sondern das sind dann leider diese Berater, ich weiß nicht, war es jetzt Strutz oder der jetzt bei Köln,
Struth?
Volker Struth, ja. Genau, war dann irgendwie so Kühnes Vertrauensmann, der hat dann wiederum andere Interessen, der hat dann nicht das Interesse, dass HSV den besten Spieler bekommt, genau, sondern irgendwie den Spieler, wo er dann noch am besten mit, genau, Kühnes Millionen mitverdient. Und das ist natürlich bitter, wenn du dir solche Leute, wenn es bedeutet, du hast Kühne an Bord, aber damit hast du solche Leute an Bord, die dann wiederum diese Kohle einfach sinnfrei einsetzen. Und da so einen guten Split zu finden, zu sagen, Kühne, okay, mit deinen Leuten, okay, aber ein bisschen Kohle auch zu Bolt, dass der das auch machen kann, da kommen wir dann irgendwie so zu so einem Kompromiss, der funktionieren könnte.
Vielleicht kennt ihr ja noch einen anderen Milliardär, der Bock hat, ohne diesen negativen Rattenschwanz und ich möchte Einfluss haben, die Kohle gibt. Oder der HSV spielt mal Lotto. Wie geil wäre das, ne? Wenn der HSV schön 16 Millionen im Lotto gewinnen würde.
Ja, oder man, das kann ja Bolt auch machen, wird er wahrscheinlich auch, wahrscheinlich schon eventuell probieren, wenn der Schuh drückt, dass man einfach sagt, gib uns mal erstmal Geld, dass wir uns zwei, drei geile Typen für einen Aufstieg holen und wenn wir hochgehen, kriegst du von denen, sag mal, mehr Erlösen, Fernsehgeldern, kriegst du dann dein Scheibchen zurück, dass er dir dann alles Effekte, die du da Kühne schmackhaft machen kannst, wie Kai schon gesagt hat. Also, aber er wird Geschäftsmann genug sein, dass er sich da auf keine Risikodinge einlassen wird. Also am Ende des Tages guckt auch er auf sein Konto.
Wir werden sehen, wir werden sehen. Jetzt, das machen wir aber nächstes Mal, haben wir noch natürlich die Songs. Also Malte, Machiavelli und Tobenz 81 haben uns richtig coole Songs so Fangesänge zugeschickt. Das könnt ihr natürlich weiterhin auch machen, auch an alle anderen. Nächste Folge, ich denke mal nächste Folge oder übernächste, nächste bin ich vielleicht im Urlaub, da werden wir die abspielen und werden die natürlich weiter umdichten und weiter dran arbeiten, dass wir halt vielleicht irgendwie was Geiles finden. Und dann steht auch noch ganz groß auf unserer Agenda die Jugendarbeit und das umgebaute Jugendzentrum.
Plus die Torwart-Situation.
Also bei der Jugendarbeit, wie das der Schlüssel zum Erfolg sein könnte. Und Torwart-Situation. Aktuell ist natürlich bei der Torwart-Situation Mikkel und Heuer Fernandez. Ausblick. Wie geht's da weiter? Wer ist da vielleicht noch im Rennen?
Und wer Muchel in letzter Zeit kennengelernt hat, der weiß, der Junge brennt immer für jeden Podcast, ist absolut zuverlässig und der ist heute ja nicht da. Das hat dann sehr, sehr, sehr gute Gründe und in dem Fall kann ich nur sagen, sehr, sehr gut heißt HSV, HSV, ja. HSV. Er bastelt da an geilen HSV-Projekten.
Ja, er fehlt, ne? Er hätte wahrscheinlich gegen Kühne auch richtig gegengepöbelt. Ja. Ah, herrlich. Wir werden es nächstes Mal sehen.
Also und auflösen auch, was dahinter steckt.
Und auflösen, genau. Bis dahin nur der HSV. Schön, dass es endlich wieder losgeht. Schön, dass ihr mit dabei seid. Lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple oder Spotify. Kann man auch
bewerten. Und folgt uns gerne.
Und folgt uns gerne, dann...
Es gibt bald wieder Trikots zu verlosen.
Ja, dann und füttert uns mit News. Mit ja, News, die wir hier Gerüchte, für ja. euch ausdiskutieren ja. und ausfahren.
Oder auch nur mit willenloser Scheiße. Wir antworten auf alles. Obwohl die ganzen Claps sind wir immer noch dabei zu antworten von Leistner. Also, nur der HSV und ciao, ciao.
Ciao.